In den USA bekommt man mitunter 15 E-Mails am Tag, in denen neue Kreditkarten beworben werden. Man wird zum Geld ausgeben, das man nicht hat, geradezu gedrängt. Das einzig Unangenehme dabei ist, dass man es irgendwann zurückzahlen muss und dass die Zinsen für geliehenes Geld meist sehr hoch sind. Kein Wunder also, dass die aktuelle Weltwirtschaftskrise ihre Wurzeln in der massiven Überschuldung der US-amerikanischen Haushalte hat. Viele Menschen in den USA haben bekanntlich Aktien und Immobilien auf Pump gekauft und mit ihrem Haus besichert. Die Preise der Immobilien stiegen und stiegen. Die Erwartung war, dass die Preise weiter steigen würden. Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood beschäftigt sich in ihrem 2008 erschienenen Buch Payback mit dem Thema Verschuldung.
Die erste Kreditkarte wurde 1950 eingeführt. 1955 lag die durchschnittliche Verschuldung in Kanada bei 55%. In den Vereinigten Staaten lag sie im Jahr 2004 bei 114%. Mit anderen Worten, sehr viele Menschen geben mehr aus, als sie verdienen.
Irgendwann konnten Kreditnehmer ihre Monatsraten nicht mehr begleichen. Und aus einer geplatzten Immobilienblase und einer Kreditkrise wurde eine Finanzkrise. Am 15. September 2008 wurde die viertgrößte US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers insolvent.
You know what, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. And this is all because we're waking up to two fewer investment banks on Wall Street. Lehman Brothers has filed for bankruptcy and Bank of America is taking over Merrill Lynch in a $50 billion deal.
Former employees in the city today remain shocked. The market's reeling following the collapse of investment bank Lehman Brothers.
Just in the last half an hour, we've had more developments. Washington Mutual has had its debt reduced to junk status by Standard & Poor's, and AIG, the teetering giant, has had its bonds reduced as well by Fitch, the rating agency. A couple of months ago, there were five major investment banks. Then Bear Stearns disappeared. There were four. Then Lehman Brothers declaring bankruptcy.
Die Immobilienkrise in den USA hätte keine derart weitreichenden Konsequenzen gehabt, wenn die Märkte nicht international so verknüpft wären. Denn die Banken, die Versicherungen und andere Finanzinstitute in den USA bündelten diese schwer einbringlichen Kredite und verkauften sie unter dem Namen Mortgage-Backed Securities weiter. Diese Wertpapierkonstruktionen wurden meist von den Ratingagenturen mit dem Etikett AAA versehen, der höchsten Sicherheitsstufe. Versicherungen wie die große US-amerikanische AIG verkauften sogenannte Credit Default Swaps, das sind Kreditausfallsversicherungen. Diese wurden wieder weiterverkauft und damit ergab sich eine komplexe Struktur aus Krediten, Versicherungen und Wetten darauf, ob die Preise steigen oder fallen werden. Aber warum fanden diese gebündelten Kredite und Versicherungen Käufer? Weil sie viel Geld brachten, erklärt Jerry Epstein von der University of Massachusetts in Amherst.
Lehman Brothers, Bear Stearns, Goldman Sachs.
Lehman Brothers, Bear Stearns, Goldman Sachs, die verkaufen diese Wertpapiere außerbörslich. Das heißt, die Makler rufen einfach bei einer Bank in der Schweiz oder in Österreich an und sagen, ich habe hier diese Wertpapiere, wollen Sie welche im Wert von $1 Million kaufen? Und dann fragt der Schweizer Banker, was sind das denn für Wertpapiere? Und der Goldman Sachs Banker sagt, Hypothekendarlehen und sie bringen 20% Gewinn im Jahr.
They get a 20% return. The Swiss banker says, oh, that's pretty good, 20%. Buy a US Treasury bill, only get 4%, 5%, 20%. Wow, that's great. But how risky are they? And the broker at Goldman and Sachs.
20% ist viel. Ich bekomme normalerweise nur 4 oder 5. Aber wie riskant sind diese Papiere? Und darauf sagt der Goldman Sachs Banker, sie haben eine AAA-Rating. Aber warum kaufen sie nicht gleich ein paar Kreditausfallsversicherungen dazu? Dann kann ihnen nichts passieren. Und jedes Mal, wenn etwas verkauft wurde, bekamen die Broker auf beiden Seiten eine Provision. Aber die Wertpapiere waren natürlich nicht sicher und schon gar keine AAAs.
Goldman Sachs or Lehman says, oh, well, in that case, why don't you go ahead and buy some credit default swap insurance from us so that if it goes under, then we'll pay good on the insurance policy. Oh, okay, we'll do that. So each time they made a sale like that, the broker and the bank got huge fees. But in fact, these weren't really safe investments.
Margaret Atwood findet in ihrem aktuellen Buch mit dem hübschen Titel Payback einfache Worte für das Verhalten mancher Akteure an der Börse.
Wer sich beim Lebensspiel Schuldner brav und nett an die Spielregeln hält, zahlt seine Hypotheken ab. Doch was, wenn er es nicht tut? Jedes Kind weiß, wer sich nicht an die Spielregeln hält, schummelt. Es weiß aber auch, dass ehrlich nicht immer am längsten währt. Manchmal sind Schummler nämlich sehr erfolgreich, und zwar nicht nur auf dem Spielplatz.
Die Ratingagenturen vergaben die Sicherheitsstufe AAA sehr leichtfertig. Aber warum? Weil sie sich in einem Interessenskonflikt befanden. Die Ratingagenturen werden nämlich von den Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten für das Bewerten der Produkte bezahlt und können damit nicht unabhängig agieren. Aber wie konnte das passieren? Wo waren die Behörden, die Bankenaufsicht, die Kontrollorgane? Der Ökonom Jerry Epstein fragt sich das auch.
Why did they let that happen? They let it happen because over the previous several decades financial regulation, deregulation allowed.
Warum hat man das zugelassen? Die Aufsichtsbehörden haben das zugelassen, weil in den letzten 20, 30 Jahren so stark dereguliert wurde, dass es praktisch keine Regulierungen mehr an den Finanzmärkten gab. Und warum wurde so stark dereguliert? Unter anderem, weil die Banken Milliarden von Dollar dafür ausgegeben haben, die Politiker, ob Demokraten oder Republikaner, zu überzeugen, dass ein dereguliertes System besser ist. Es gibt eine Studie darüber, dass 5 Milliarden Dollar in den letzten 10 Jahren in die Taschen von Politikern flossen, um das System zu deregulieren.
More than 5 billion dollars just in the last 10 years giving them to Democrats and Republicans, campaign contributions, lobbyists to deregulate the system.
Der Zorn auf die Manager, die das Zigfache dessen verdienen, was ihre Mitarbeiter bekommen, nimmt handgreifliche Ausmaße an. Und diese starke Ungleichheit in der Einkommensverteilung, diese Spaltung in sehr gut Verdienende und schlecht Verdienende, ist ein wesentlicher Grund für die momentanen Probleme. Die Einkommensunterschiede haben in den letzten Jahrzehnten ganz massiv zugenommen. Aber viel entscheidender als die Einkommensverteilung ist die Verteilung von Vermögen, sagt Helene Schubert, stellvertretende Leiterin der Abteilung Volkswirtschaft in der Österreichischen Nationalbank.
Es gibt eine Debatte, inwieweit jetzt tatsächlich die Vermögensungleichheiten, die sich in gigantischem Ausmaß verstärkt haben, eine Ursache für die Krise ist oder nicht. Also ich würde sagen, egal ob Ursache oder Verstärker, die Frage ist eine politökonomische Frage. Finanzmarktregulierung kann man nur so lange halten und so lange durchsetzen, solange ökonomische objektive Rationalität in der Politik Einfluss hat. Der andere Faktor ist natürlich der, dass wir gerade in den USA, aber doch teilweise auch in Europa gesehen haben, dass sich eine Kluft aufgebaut hat zwischen Produktion und Masseneinkommen.
Die Einkommen der breiten Masse haben stagniert. Das hat die Verschuldungswelle ausgelöst, denn anstatt die Löhne anzuheben, hat man die privaten Haushalte dazu ermuntert, Schulden aufzunehmen. Das Ankurbeln des Wirtschaftsmotors wurde quasi privatisiert. In den USA gibt es kein mit unserem vergleichbares staatliches Pensionssystem. Daher besitzen fast alle US-Amerikaner Wertpapiere. In Europa wurde die private Pensionsvorsorge in den letzten Jahrzehnten als einzige Alternative präsentiert. Das hat zu massiven Zuflüssen an Kapital in die Finanzmärkte geführt. Nun werden laxe Regeln an der Börse als weiterer Grund für die Krise angeführt. Vor der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren waren die Regeln auf den Finanzmärkten auch sehr locker. Nach der Weltwirtschaftskrise wurde in den USA etwa das Trennbankensystem als Regulierungsmaßnahme eingeführt. Ein Bankensystem also, wo strikt unterschieden wird zwischen Geschäftsbanken, also jenen, die Kredite vergeben und für Spareinlagen Zinsen zahlen, und Investmentbanken, also jenen Banken, deren Hauptgeschäft das Spekulieren ist, erklärt Hans-Helmut Kotz, Vorstand der Deutschen Bundesbank.
Dieses Trennbankensystem wurde in den USA entwickelt. Es war aber auch, was die Wirtschaftspolitik betraf, eine Diskussion, die damals übrigens auch stark von Österreichern geprägt war. Nämlich die Frage, sollte man einfach der Natur ihren Lauf lassen? Das war Hayek, Schumpeter, die damals in den USA auch unterrichtet haben. Oder sollte man stark dagegenhalten? Das war die Position, die dann insbesondere in England von John Maynard Keynes formuliert wurde. Also der öffentliche Sektor als ein Abfederungsmechanismus gegen wirtschaftliche Schieflagen.
Diese beiden Denkrichtungen in der Wirtschaftswissenschaft stehen einander in weiterentwickelten Formen bis heute gegenüber. Friedrich August von Hayek und Josef Alois Schumpeter waren österreichische Ökonomen, die für den freien Markt plädierten. Der britische Ökonom John Maynard Keynes hingegen wollte die Märkte, auch die Finanzmärkte, an gewisse Spielregeln binden. In den USA griff man mit dem sogenannten New Deal for the American People Keynes Gedanken zumindest teilweise auf. Das Trennbankensystem wird heute auch immer wieder diskutiert. Dabei gehen die Emotionen hoch, auch jene von Hans-Helmut Kotz.
Das war de facto nicht nur Regulierung, sondern das Verbot von den Instituten, die Einlagen hereingenommen haben, in Aktien zu investieren oder Anleihen zu begeben. Also es war eine ganz strikte Regulierung, wenn Sie so wollen.
Das Trennbankensystem der USA wurde nach und nach gelockert. Schon in den 1950er Jahren wurden erste Schritte in Richtung Deregulierung unternommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das im Sommer 1944 beschlossene Bretton Woods-System fixer Wechselkurse der Konsens, um stabile Wechselkurse für den internationalen Handel zu erreichen. Als 1973 das Bretton Woods-Abkommen scheiterte, wurde damit von den festen Wechselkursen abgegangen. Seither können die Währungen frei schwanken und sind somit zu Objekten der Spekulation geworden. Das Finanzsystem braucht Regeln, darüber scheint man sich zunehmend einig zu sein. Auch beim G20-Gipfel in London am 2. April des heurigen Jahres wurde beschlossen, ein Regelwerk zu schaffen. Wie einige andere auch hat der US-amerikanische Ökonom Jerry Epstein Vorschläge präsentiert. Unter anderem sollten Manager nicht für kurzfristige Renditen, sondern für langfristige Erfolge belohnt werden. Teile der berühmten steuerbegünstigten Bonuszahlungen, die Banker und Manager am Ende des Jahres ausbezahlt bekommen und die oftmals das Jahresgehalt verdoppeln, sollen in eine Stiftung fließen und erst dann ausbezahlt werden, wenn sich langfristige Erfolge einstellen. Eine weitere Forderung von Jerry Epstein ist, dass es für Wertpapiere ebenso eine Aufsichtsbehörde geben soll wie für Lebensmittel und Medikamente.
So they have to do a lot of testing. They have to show the FDA their tests. They have to prove that this is safe. And only then can they market the drug.
Die Unternehmen müssen also ihre Produkte testen und beweisen, dass sie nicht schädlich sind. Und bevor nicht bewiesen wurde, dass das Produkt weder ungesund noch schädlich ist und auch keine unerwünschten Langzeitfolgen hat, wird es nicht bewilligt und darf nicht auf den Markt. Wir brauchen eine solche Behörde für den Finanzbereich, damit nur jene neuen Produkte auf den Markt dürfen, die bewilligt wurden. Hätten wir ein solches System, könnten wir so große Krisen vermeiden.
Außerdem dürften Wertpapiere nicht mehr direkt, also außerbörslich gehandelt werden. Sie müssten, um beim Bild der Food and Drug Administration zu bleiben, rezeptpflichtig werden, so wie auch Medikamente, auf die man süchtig werden kann, vom Arzt verschrieben werden müssen. Noch weitergehende Vorschläge der Kontrolle, wie etwa die Verstaatlichung der Banken, lösen mitunter empörte Aufschreie aus. Der Gedanke daran, dass der Markt nicht ganz frei sein, der Staat eingreifen könnte, dass Banken, wenn auch nur kurzfristig, verstaatlicht werden könnten, führt nicht nur in den USA zu wilden Assoziationen. Der US-Talkmaster John Stewart zieht diese Entrüstung in seiner Daily Show durch den Kakao.
And the banks too or no?
Secretary
Even
Geithner,
when we give them money or no?
Secretary Geithner is asking for that authority.
Is he going to get? And if he does get it, does that make us socialists? What makes us socialists? Because everyone's afraid we're socialists.
Apparently so.
So komisch und absurd findet Özlem Onaran, Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien, den Gedanken an die Wiederbelebung des Begriffs Sozialismus nicht.
The word socialism is completely disappeared from the research agenda, from teaching agenda.
Das Wort Sozialismus ist völlig aus dem universitären Bereich verschwunden. Dazu wird nicht unterrichtet und auch nicht geforscht. Was ist die Alternative zum Kapitalismus? Könnte es einen anderen Sozialismus geben? War das, was wir in der ehemaligen Sowjetunion und in den osteuropäischen Ländern erlebt haben, wirklich Sozialismus? Das sind wissenschaftliche Fragestellungen. Es könnte der Begriff Sozialismus reingewaschen werden. Wissenschaftlich betrachtet war das nicht Sozialismus. Also was ist Sozialismus dann und wie könnte er funktionieren?
Über andere gesellschaftliche und soziale Systeme wird nun langsam wieder nachgedacht. Aber ist ein anderes System als das kapitalistische realistischerweise denkbar?
Ich kann mir jetzt schwer ein anderes Modell vorstellen,
sagt Willi Hemmetsberger, Ökonom und Banker.
Ja, es gibt irgendwie noch so sehr romantische Modelle von Geschenksökonomien in einfachen Gesellschaften. Damit glaube ich, dass man komplexe Gesellschaften nicht führen kann. Und wenn man sie wirklich durchdenkt, würden sich die Leute auch das nicht wünschen. Ich bin da noch immer bei dem berühmten Beispiel von Adam Smith, das ein bisschen abgewandelt so heißt, der Metzger verkauft dir die Leberkässemmel deswegen, weil er sich daraus einen Gewinn erwartet und du kaufst sie, weil du eine Leberkässemmel willst. Und du kriegst nicht die Leberkässemmel von ihm, weil du ihm sympathisch bist. Das ist befreiend in einer Gesellschaft. Sonst würde der Metzger finden, wenn du rothaarig bist oder sonst irgendwas hast, kriegst du keine Leberkässemmel. Der Markt ist da anonymisiert und lässt dir die Freiheit zu sein, wie du möchtest.
Soweit der rothaarige Banker. Und was sagt der Soziologe? Ist ein anderes System als das kapitalistische vorstellbar?
Ja, aber natürlich.
Sickert Neckel, Soziologe an der Universität Wien.
Alle die ökonomischen Institutionen, die wir brauchen, Unternehmen, Banken, Gemeinschaftseinrichtungen, können auch auf andere Arten und Weisen organisiert werden, die sozialverträglich sind, ohne dass, wie immer gemutmaßt wird, dahinter dann schon der dirigistische Staat stehen müsste. Moderne Gesellschaften der Gegenwart sind kompetent genug, differenziert genug, um maßgebliche Elemente des wirtschaftlichen Lebens auch selber tragen zu können. Jede Sparkasse wird oder sollte jedenfalls in einer Weise geführt werden, dass nicht nur die privaten Anleger davon einen Nutzen haben, sondern auch die Kommune, in der diese Sparkasse maßgeblich für die Kreditvergabe zuständig ist. Ich wüsste nicht, warum das, was für die Sparkasse in einer Kommune gilt, nicht prinzipiell auch für ökonomische Einrichtungen ganzer Länder gelten könnte.
Die aktuelle Krise macht Angst. Wir zittern um unsere Jobs, um unser Erspartes, um unsere Pensionen, um unsere Gesundheitsversorgung, um die Bildung unserer Kinder. Und manche von uns befürchten einen politischen Rechtsruck, wie es ihn schon einmal gab, so auch Sickert Neckel.
Weil sich andere Parteien, die eher auf der politischen Linken angesiedelt waren, in ihrem Weltbild, in ihrer Politik, in ihren Symbolen, von einer Kritik am Kapitalismus weitgehend verabschiedet haben. Und sie haben dieses Feld mit den entsprechenden Konsequenzen den Rechtspopulisten überlassen, die nun auf einen uralten Trick zurückgreifen, den man auch im 20. Jahrhundert mehrfach studieren konnte, nämlich den uralten Trick, den Kapitalismus mit den gesellschaftlichen Tendenzen der Liberalität, mit gesellschaftlicher Freiheit an sich, mit Weltläufigkeit etc. in eins zu setzen. Kapitalismus und Freiheit, Kapitalismus und Liberalität, und genau das lehnt man ja eigentlich ab. Das empfindet man als eine Gefahr. Vor der Freiheit hat man, wie Erich Fromm einmal geschrieben hat, Angst. Die Angst vor der Freiheit, die leitet man um, indem man es sozusagen gegen die dort oben richtet, die uns jetzt wirtschaftlich in die Misere gebracht haben.
Krankheiten machen uns manchmal auf psychische Probleme aufmerksam. Dann ist vom Somatisieren die Rede. Ein Schnupfen etwa kann darauf hindeuten, dass man von etwas die Nase voll hat. Und wenn die körperliche Krankheit einen dazu zwingt, sich auszuruhen, dann hat sie ihren Zweck möglicherweise schon erfüllt. Ist das bei wirtschaftlichen Krisen auch so? Sind sie gar wichtig, um die Wirtschaft wieder ganz gesund zu machen? Daran scheiden sich die Geister. Aber in einem Punkt sind sich alle einig. Umdenken findet nicht automatisch statt, nur weil man hart landet, meint Özlem Onaran.
Wenn Menschen arbeitslos sind, werden sie eher reaktionär. Sie tendieren dazu, antidemokratische, autoritäre Alternativen zu befürworten. In diesem Sinne ist es wohl gut, dass die Krise abgefangen wird. Wir brauchen viel mehr aufgeschlossene Diskussionen, mehr Foren, wo kontroversielle Meinungen wie meine offen diskutiert werden können. Und hoffentlich klingt die Idee einer nicht profitorientierten, sondern menschenorientierten Wirtschaft attraktiver.
Different, not profit-oriented, but people-oriented economy will sound more attractive to people.
Wird jetzt umgedacht? Wird nun wirklich ein Systemwechsel herbeigeführt? Die Ökonomin an der Österreichischen Nationalbank, Helene Schubert, ist nicht überzeugt.
Also der Paradigmenwechsel passiert nicht von selbst. Den muss man herbeiführen. Ich glaube, das Entscheidende ist die Demokratisierung dieses Reformprozesses. Es kann nicht sein, dass sich hier einige wenige Länder zusammensetzen und dann hier ja so irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit Reformkonzepte ausarbeiten. Unter Beiziehung von Experten. Ich sehe dort weit und breit keine Frauen oder wenig Frauen. Das ist demokratiepolitisch einfach nicht haltbar. Also ich denke, wenn wir etwas aus der Krise lernen, ist es, dass es sehr wichtig ist, Andersdenkende in diesen Prozess einzubeziehen.
Die andersdenkenden Ökonomen und Ökonominnen denken aber in viele verschiedene Richtungen. Da herrscht bei weitem keine Einigkeit darüber, was nun im Detail zu geschehen hat. Dass aber eine gerechtere Verteilung von Einkommen und vor allem von Vermögen eine große Rolle dabei spielt, das Wirtschaftssystem stabil zu gestalten, ist allen Ökonomen bewusst. Dazu braucht es Spielregeln, die zur Verringerung von Vermögensunterschieden führen, die Exzesse an den Finanzmärkten auf Kosten Dritter verbieten und die Krisen möglichst klein halten. Das Etablieren dieser Spielregeln scheitert nicht am Mangel ökonomischer Konzepte, sondern am politischen Mut, sie umzusetzen.